So, moin. Weiter geht's mit der Vorlesung, weiter geht's mit Kapitel 6. In Satz 6.10 schauen wir uns die Gleichung an x² plus 4 gleich y hoch 3 und wir suchen nach ganzzahligen Lösungen. Und im Satz steht, dass es dafür insgesamt 4 verschiedene Lösungen gibt. Welche das sind, sehen wir am Ende. Wir überprüfen ja nochmal, ob das alles stimmt im Beweis. Und warum ist der Beweis so merkwürdig? Warum laufen da plötzlich so irreduzible Elemente rum und Vielfachheiten und Gedöns? Naja, weil wir im Prinzip einer ähnlichen Strategie folgen wie vorher, aber weil die Strategie nicht mehr ganz so reibungslos durchläuft, in dem Sinne, dass jetzt plötzlich die beiden Faktoren, in die wir die eine Seite der Gleichung in ZI zerlegen, nicht mehr teilhaftend sein müssen. Es könnte passieren, dass sie nicht teilhaftend sind und das heißt, dass wir da jetzt irgendwas tun müssen. Und damit ging es letzte Woche los. Man kann sich nämlich überlegen, dass ein, also wir machen unsere Zerlegung, y hoch 3 ist x² plus 4, x und y sollen ganze Zahlen sein, die das lösen. Und dann zerlegt man x² plus 4 im Ring ZI in die beiden Faktoren Alpha, nämlich x plus 2i, und Alpha Stern, nämlich x minus 2i. Die sind auch wirklich zueinander komplex kombiniert. Und jetzt schaut man sich ein DGT an von diesen beiden in ZI und stellt fest, dass der assoziiert ist zu einer Potenz von einem irreduziblen Element, nämlich von 1 plus i. Und man kann den Exponenten ein bisschen begrenzen. Man kann sagen, dass der irgendwo im Bereich 0 bis 4 liegt. Und wir machen das gleich noch ein bisschen präziser. Im nächsten Schritt können wir uns nämlich überlegen, dass man die Vielfachheit von 1 plus i in y insofern einschränken kann, dass dreimal diese Vielfachheit das gleiche ist wie 2 mal t, also zweimal dieser Exponent, der an 1 plus i steht, in unserem DGT-Delta von Alpha Stern. Das führt dann dazu, dass man weiß, einfach weil 2 und 3 verschiedene Primzahlen sind und man in z die eindeutige Primfaktor zerlegen hat, das alles führt dazu, dass wir dann wissen, dass t auf einmal eben nicht mehr alles im Bereich von 0 bis 4 sein kann, sondern nur noch 0 oder 3. Und genauso wissen wir, dass die Vielfachheit von 1 plus i in y gerade sein muss. Und hier haben wir jetzt hoffentlich schon überzeugende Argumente gesehen, warum es sinnvoll ist, sich dieses Vielfachheitszeug anzugucken. Und im Laufe der Vorlesung gibt es noch mehr und in den Übungsaufgaben gibt es auch noch mehr. Und wir wollen ja insgesamt bei unserer Strategie bleiben, die wir bisher hatten, nämlich irgendwie teilerfremde Faktoren zu sehen, deren Produkt assoziiert ist zu irgendeiner Potenz in einem Ring, in dem man dann unseren wunderbaren Satz anwenden kann, dass dann daraus folgt, dass die beiden Faktoren selber assoziiert sind zu Potenzen. Und da wollen wir hin. Das passiert in Schritt 3. Und da muss ich vielleicht nochmal an Notation erinnern. Wenn man so DGTs hat, dann kann man ja die Elemente immer faktorisieren. Und es gab wahrscheinlich letzte Woche schon die Notation. Ich mache ein kleines Notationsfenster von bisher unbestimmter Größe. Wir schreiben Alpha als Delta mal Alpha 0 in ZI. Das heißt, Alpha 0 ist eine ganze lausche Zahl mit der Eigenschaft, dass das geht. Und es geht deshalb, weil Delta ein Teiler von Alpha ist. Brauche ich noch was? Moment. Alpha und Alpha Stern habe ich eingefangen. T und das alles auch. Das steht alles dran. Oder es stand letzte Woche dran. Dann bin ich jetzt, glaube, dann bin ich jetzt wohl vorbereitet und kann Aussagen über Alpha 0 machen. Ich behaupte nämlich, dass dieses Alpha 0 assoziiert ist zu einer dritten Potenz im Ring ZI. Und das beweisen wir jetzt. Dann sind wir wieder in der Spur. Dann können wir Alpha 0 ja irgendwie hinschreiben als ganze gaußsche Zahl, gucken uns die Möglichkeiten an, kommen hoffentlich auf 4 Lösungen und hoffentlich auf genau die 4, die in der Behauptung stehen. Ab dann wissen wir also wieder, was zu tun ist. Naja, wir haben 2 Fälle für t. T ist 0 oder 3 und davon hängt ab, ob Alpha und Alpha Stern teilerfremd sind oder nicht. Je nachdem, wir wissen ja nicht, was für Lösung xy wir da angucken. Ob es jetzt zufällig eine ist, wo die Faktoren teilerfremd sind oder eine, wo sie es nicht sind, können wir nicht einschätzen. Also gucken wir beide Fälle an. Erster Fall, t gleich 0. Das heißt also dann, unser DGT Delta von Alpha und Alpha Stern ist 1 plus i hoch 0, also 1, sprich Alpha und Alpha Stern sind teilerfremd. Und dann sind wir sofort fertig. Alpha 0 ist nämlich dann Alpha, Wir haben da dieses Produkt stehen, die Faktoren sind teilerfremd, sie sind sogar gleich an der dritten Potenz und dann ist nichts weiter zu zeigen. Das heißt, dann ist der entsprechende Satz anwendbar und setzt zwei Stück nicht. Ich glaube, das ist Gesundheit. Ich glaube, dass es 6,3 ist. Genau, mein Wundersatz. 6,3 ist die richtige Zahl. Alpha ist dasselbe wie Alpha 0, die linke Seite ist Y3, und dann ist es einfach der Satz. Zweiter Fall, das ist interessant, T gleich 3, und dass es nur diese beiden Fälle gibt, habe ich aus Aussage 2. Da müssen wir jetzt noch irgendwas hinbasteln, wo wieder teilerfremde Sachen stehen, deren Produkt assoziiert zu einer dritten Potenz ist. So was sehen wir momentan noch nicht. Jedenfalls nicht explizit. Können wir etwas sagen? Na, setzen wir doch mal ganz frech hier in 2 ein. T gleich 3, dann steht auf der rechten Seite eine 6. Links steht 3 mal irgendwas, also sie ist irgendwas mit 2. Die Vielfachheit von 1 plus i in y ist also 2. In anderen Worten, 1 plus i Quadrat teilt y, und dann können wir y schreiben als irgendwas mal 1 plus i Quadrat. Einverstanden? Tun wir das. Nennen wir dieses irgendwas Gamma. Mit 2 Seite Gamma aus das Y sich schreiben lässt als 1 plus i Quadrat mal Gamma. Und jetzt möchte ich, und das ist ein klein wenig wahnsinnig, all das ganze Zeug oben in den ursprungsgleichen Stern einsetzen und gucken, was passiert. Schön. Ja, oder ach, das. Da verwende ich Multiplikation und die Verträglichkeit in komplexer Kombination. Bla bla bla. Okay, ich fange hier in der Mitte an und dann handle ich mich nach links und rechts weiter. Alpha mal Alpha Stern ist doch, das steht da oben. So, das ist unsere Sternchen-Ausklang, ganz gleich. Und jetzt möchte ich erstmal nach links irgendwas machen. Ich setze für Alpha ein, Delta mal Alpha 0 und Delta schreibe ich als 1 plus i hoch t, damit man das richtig sieht. Also Alpha 0, 1 plus t, nee, 1 plus i hoch t, so ist richtig, mal. Und t ist 3, also kann ich sogar 1 plus i 3 entscheiden, das ist noch besser. Mal Alpha 0 und dann nochmal Alpha Stern. Es geht besser. Denn wir ergänzen mal bei der Notation, denn komplexe Konjugation verträgt sich ja mit der Multiplikation im Ring ZI, also ist dann Alpha Stern das gleiche wie Delta Stern, und wir können ja mal kurz gucken, was Delta Stern ist. Das ist doch einfach 1 minus i hoch t und dann mal Alpha 0 Stern, was auch immer das ist, ist mir gerade egal. Einverstanden? 1 minus i ist das komplex konjugierte zu 1 plus i und das verträgt sich mit dem Potenzieren. Also kann ich jetzt auf der linken Seite das noch ein bisschen anders schreiben, dann steht da 1 plus i 3 mal mal Alpha 0 Stern. Das ist nicht das, was ich wollte, aber das repariere ich. Rechte Seite. Y steht da, setzt sich ein. 1 plus i Quadrat mal Gamma, das Ganze mit 3. Dann steht da 1 plus warum ist auf der linken Seite nicht ganz das, was ich haben möchte? Na, 1 plus i hoch 3, also dieses Delta, teilt ja auch Alpha Stern, das war ja gerade der Witz. Das heißt, anstatt die komplexe Konjugation zu machen und dann das Delta mit komplex zu konjugieren, ist eigentlich sinnvoller, eine Faktorisierung für Alpha Stern hinzuschreiben, bei der man wirklich Delta sieht. So, dann nehme ich mal Notation her, mit der das geht. Und dann ersetze ich auf der linken Seite nochmal, da Delta auch Alpha Stern teilt. Mit der Eigenschaft Alpha Stern gleich Delta mal Delta 0. Und dann setze ich über das links ein und wir sehen auch gleich warum. Ich meine mal so ein Gleichheits-, so ein alternatives Gleichheitszeichen. Was ich schöner finde fürs Weiterrechnen, nämlich 1 plus 3, also Delta, mal Alpha 0, mal nochmal 1 plus 3, mal Delta 0. Das ist besser. Denn jetzt sehen wir auf der linken Seite 1 plus i hoch 3, aber zweimal, also insgesamt 1 plus i hoch 6. Und auf der rechten Seite sehen wir das auch. Und wir sind im Ring ZI, das ist ein Identitätsbereich, da dürfen wir Sachen, die nicht 0 sind, wegkürzen. Und 1 plus i hoch irgendwas ist definitiv nicht 0. Also kürzen wir. Und dann bleibt auf der linken Seite Alpha 0 mal Beta 0 stehen und auf der rechten Seite Gamma 3. Ah, gut. Zwei Sachen, deren Produkt eine dritte Potenz ist in ZI. Moment, sind die Teiler fremd? Da ist ja immer Vorsicht geboten, aber hier haben wir alles richtig gemacht. Wir haben doch mit Delta einen DGT von Alpha und Alpha Stern als expliziten Faktor hingeschrieben. Und wenn ich das mache, dann sind diese Kofaktoren, die übrig bleiben, teilerfremd in dem Ring, in dem das alles passiert ist. Das ist auch irgend so ein Lemma in der Alpha. Das heißt, nach Definition von Delta deswegen war auch das sinnvoll, hier nochmal diese andere Faktorisierung hinzuschreiben, weil man das dann so schön explizit sieht. Nach dieser Definition sind Alpha und Alpha 0 und Beta 0 Teiler von ZI. Also hier war jetzt tatsächlich unser Wundersatz, Satz 6.3, dass Alpha 0 assoziiert zu einer dritten Potenz in ZI ist und wir sind fertig mit Teil 3. Ist das in Ordnung? Jetzt könnten wir, also alternative Richtung, möchte ich nicht ausführen, ich möchte nur sagen, dass man jetzt so weiter überlegen könnte. Jetzt könnte man natürlich für Alpha 0 eine ganze gaussche Zahl hinschreiben, die ganzen Rechnungen machen und dann irgendwie wieder zurück übersetzen, indem man alles mit 1 plus i hoch t multipliziert und irgendwie hofft, dass dann Lösungen rauskommen, also dass das konkret genug ist, funktioniert wahrscheinlich.
Ich möchte einen etwas anderen Weg gehen.
Ich möchte zurück zu Alpha, damit wir direkt unsere Ursprungsgleichung anwenden können und einen direkteren Koeffizientenvergleich haben.
Das heißt, ich möchte jetzt gerne zeigen, dass aus der Aussage für Alpha 0 die gleiche Aussage für Alpha folgt.
Wie es weitergeht. Naja, in 3 steht, dass Alpha 0 assoziiert zu einer dritten Potenz ist. Das heißt, wir können Alpha 0 schreiben als irgendeine Einheit mal irgendwas hoch 3. Und wir haben auch schon gesehen, dass im Ring ZI alle Einheiten selber dritte Potenzen von Einheiten sind. Wie war das nochmal? 1 dritte Potenz von 1, minus 1 auch von sich selber und bei i und minus i tauscht sich das. Aber bei allen geht es. Vertauscht sich das. Also, machen wir jetzt einfach mal Folgendes. Mit 3 sei Epsilon
aus ZI eine Einheit. So. Und jetzt schreibe ich halt nicht hin, Alpha 0 ist gleich Epsilon mal eine dritte Potenz, sondern ich ziehe das Epsilon direkt rein. Dann brauche ich aber noch irgendein Element, was die dritte Potenz ist. Moment, das möchte ich noch irgendwie hinschreiben. Ah, ich habe noch eine andere Idee. Ah, das geht vielleicht kürzer. Moment, ich habe eine Idee, kürzer geht. Ich benutze 2 und die Tatsache, dass t 0 oder 3 ist, das heißt, ich kann t schreiben als 3 mal u und u ist dann 1 oder 0. Und sie nicht anfangen, unter uns den Boden rauszureißen, wie sonst. Ist nicht nur assoziiert zu einer dritten Potenz, sondern ist eine dritte Potenz. Aber assoziiert hätten wir jetzt auf jeden Fall schon allein mit dieser Gleichung. Vergegenwärtigen, dass in diesem Ring assoziiert sein zu einer dritten Potenz dasselbe ist wie eine dritte Potenz sein, weil Einheit eine dritte Potenz ist. Und so steige ich mit 5 ein. Da schreibe ich jetzt einfach nur xy ist wie behauptet, denn in der Behauptung, deswegen habe ich vorhin gefragt, stand ja schon was ganz Konkretes, was x und y sind. Hallo? Was ich gerade gesagt habe, da Einheiten, da alle Einheiten in ZI dritte Potenzen von Einheiten sind, existiert mit 4 existieren mit 4 ganze Zahlen, ich mache wieder so wie immer, A und B. So, das gilt, dass die ganze gaußsche Zahl A plus BI hoch 3 unser Alpha ist. Na, dann kommt das Übliche. Das haben wir jetzt zweimal gesehen, in 2 Resultaten. Man wendet den Binomialsatz an, schreibt wieder realen Imaginärteilen hin und vergleicht dann, denn wir wissen ja, Alpha ist x plus 2i, das heißt, da haben wir Realteil x und Imaginärteil 2 und dann kriegt man so eine Art Koeffizientenvergleich und rechnet dann die Möglichkeiten für a und b aus und damit auch die Möglichkeiten für x und y. Ich schreibe jetzt kurz hin, welche Fälle da auftreten und rechne aber nicht alle Fälle im Detail aus, einfach weil wir jetzt zweimal gesehen haben, wie es geht und ich davon ausgehe, dass wir diese Art von Rechnung jetzt einfach können und vor allem wissen, was zu tun ist. Und dann schreibe ich aber hin, was wohl in welchem Fall rauskommt. Also der Koeffizientenvergleich, den wir bekommen, sieht folgendermaßen aus. Den schreibe ich einmal hin. X gleich. Und ich schreibe es direkt so geklammerten, damit man sofort sieht, wie man auf die Möglichkeiten von a und b kommt. Bei x ist das a mal in Klammern a Quadrat minus 3b Quadrat. Und beim Imaginärteil 2, da klammere ich b aus, habe ich b mal Klammern 3a Quadrat minus b Quadrat. Und jetzt sehen wir schon, dass wir hier beim Imaginärteil mit der 2 Möglichkeit haben, eine Fallunterscheidung zu machen, denn b ist eine ganze Zahl. Also kann b jetzt nur 1 minus 1, 2 oder minus 2 sein. Daraus ergeben sich die Möglichkeiten für die andere Klammer und so kommen die Fälle zustande. Das macht uns also kurz. Erster Fall, kurz gucken, die Reihenfolge hat b gleich 1, führt nach Rechnungen zu x gleich 2 und y gleich 2. Der zweite Fall, b gleich minus 1 ist das, denke ich, führt zu einem Widerspruch. Der dritte Fall, b gleich 2, führt auch wieder zu einem Widerspruch. Und der vierte Fall, b gleich minus 2, führt zu der Möglichkeit. Achso, verzeihen. XY ist 2, 2 oder wir haben ja immer noch die Möglichkeit, wo bei x das Vorzeichen anders ist, weil in der Gleichung x Quadrat steht. Das heißt, es könnte auch sein, minus 2, 2. Verzeihen, das habe ich nicht gut. Gesundheit, nicht gut hingeschrieben. So, jetzt ist es richtig. Also bei b gleich 1 haben wir nicht nur das Pärchen 2, 2, sondern auch das Pärchen minus 2, 2. Dann kommen jetzt zwei Widersprüche. Und dann im vierten Fall haben wir b gleich minus 2 und das führt auch nochmal auf Lösung, nämlich zu den anderen beiden, die noch fehlen. Und ich muss jetzt einmal gucken, das war irgendwas mit 11 und 5. Genau, x ist 11 oder minus 11 und y ist 5. Und das müssten auch genau die vier Lösungen gewesen sein, die Christoph letztes Mal angeschrieben hat. Und wenn wir jetzt mal so im Rückblick gucken, dann konnten wir unserer Strategie eigentlich ganz gut folgen. Dadurch, dass die Faktoren auf der rechten Seite jetzt nicht mehr notwendigerweise teilerfremd waren, wurde es zwar ein bisschen komplizierter, aber am Ende sind wir dann doch wieder auf eine Gleichung gekommen, wo teilerfremde Sachen standen und wo man unseren Wundersatz verwenden konnte. Und dann lief es alles wie vorher. Das heißt, dass es eine Strategie ist, die ein bisschen anwendungsfreundlicher ist, als man vielleicht auf den ersten Blick denkt. Die wirkt vielleicht erstmal sehr voraussetzungsvoll, aber man kann, wenn es schief geht, vielleicht auch noch was reparieren. Das haben wir jetzt hier gesehen. Und bei der nächsten Gleichung in der Serie, da kann man sich dann überlegen, wie das in dem anderen Ring läuft und das besprechen wir dann noch. So, was haben wir denn jetzt bisher gesehen? Wir haben diophantische Gleichungen gesehen und eine Methode, wie man sich die vollständige Lösungsmenge überlegen kann. Insbesondere gab es das immer nicht. Was ist, wenn es vielleicht keine gibt? So, kann man dann einfach eine ähnliche Strategie fahren und anfangen mit, ja, angenommen, es gibt halt Lösungen und dann macht man das irgendwie und hofft auf einen Widerspruch, so wie wir ja hier in manchen Konstellationen auch Widersprüche bekommen haben. Das ist so eine Möglichkeit. Was dabei auch wissen, also vor allem die schon mal irgendwas Gruppentheorie-ähnliches mit mir gemacht haben, wenn man in Richtung eines Widerspruchs möchte, dann ist es manchmal geschickt, sich am Anfang irgendwas zu wählen mit irgendeiner Eigenschaft, die es dann später leichter macht zu argumentieren. Wenn man mit mir über endliche Gruppen spricht und wenn es da um Beweise geht, dann fangen die sehr gerne an mit, sei G ein minimales Gegenbeispiel. Denn ich rede ja über endliche Gruppen. Und das heißt, wenn ein Satz falsch ist, dann gibt es immer eine kleinste Gruppe, für die der Satz falsch ist. Und dann kann man da irgendwie cool argumentieren mit dieser Minimalität. Ist also vielleicht eine Strategie, wenn wir mal Gleichungen angucken wollen, die keine Lösung haben. Schmierzettel. Ist dann vielleicht eine Strategie zu sagen, angenommen, es existiert eine Lösung, wie auch immer, XY, XYZ, keine Ahnung, wie viele Leute da rumlaufen,
Und wenn wir jetzt ein Maß finden für die Größe, also oder kleine, wenn wir das jetzt irgendwie geschickt wählen, möglichst klein, bezogen auf was, müssen wir gleich mal gucken, sodass man dann argumentieren kann, naja, jetzt können wir die und die Reduktion machen, irgendwas ist gerade oder ungerade oder Teilabstand oder keine Ahnung, hat möglichst kleine Normen in dem Ring, in dem wir gerade sind, was auch immer. Dann könnte man ja vielleicht so Reduktion vornehmen und sagen, ja, so das geht nicht, denn sonst hätten wir eine kleinere Lösung, das geht auch nicht, sonst hätten wir eine kleinere Lösung, bla 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 bla. Und am Ende kommt hoffentlich ein Widerspruch raus. So könnte eine Strategie aussehen. Das heißt, wenn es uns gelingt, das ist möglichst klein geschickt zu fassen, dann könnte sich daraus eine Strategie ergeben, zu einem Widerspruch. Das ist die Art, wie ich darüber nachdenke. Man kann das Ganze anders machen. Und als ich angefangen habe, Zeichentheorie zu unterrichten, da bin ich auf ein Konzept gestoßen, das hieß dann Method of Descent. Ich hatte noch nicht von gehört. Das ist einfach eine andere Sichtweise auf das gleiche Prinzip. Und das geht so. Ich möchte zeigen, dass ein System keine Lösung hat. Ein System von Gleichung oder eine diophantische Gleichung oder sowas. Ich bastle mir jetzt eine Maschine, die aus einer hypothetischen Lösung eine kleinere bastelt. Das steckt hinter dieser Method of Descent. Also ich steige runter von einer Lösung, die ich habe, zu einer noch kleineren, bezogen auf irgendeine Form von kleinem. Und das macht unsere Maschine, die macht irgendwas und verwandelt meine Lösung in eine kleine Lösung. Naja, aber wenn dieses Maß für die Größe etwas ist, was einer Lösung eine natürliche Zahl zuordnet oder Null, dann kann das nicht beliebig oft kleiner werden. Das heißt, die Maschine kann eigentlich nicht funktionieren. Das heißt, es konnte, oder wenn die Maschine funktioniert, konnte es am Anfang keine solche Lösung geben. Das ist eine andere Art, darauf zu schauen. Kannst du das besser finden? Da ich in Widersprüchen groß geworden bin, ist für mich dieser Ansatz mit angenommen, es gibt das und wir kommen auf einen Widerspruch. Der natürliche. Oh, und wenn wir schon dabei sind, ich wische erstmal. Aber ich möchte Beispiele geben für, ja, für Maße, für die Größe einer Lösung. Damit wir uns vorstellen können, was da vielleicht gemeint sein könnte. Nicht nur für hier, sondern auch für die Übungsaufgaben, denn in den Übungsaufgaben wollen wir vielleicht auch nicht immer nur Lösungen bestimmen, sondern vielleicht auch mal zeigen, dass es keine gibt. Und dann brauchen wir irgendwie. Also mache ich mal einen kleinen Schmierzettel weiter. Was für Argumente können wir da vielleicht noch in den Mix werfen, die wir noch nicht gesehen haben? Keine rationale Zahlen. Wie geht der Standardbeweis los dafür, den man irgendwie so kennt? Einer der Standardbeweise, den man irgendwie so kennt.
Ja. Dass wir annehmen, dass wir das als rationale Zahl schreiben können. Das heißt, ja, als f durch m, wobei die beiden Zahlen teilabfremd sind. Also wir,
das heißt, man macht schon so eine Reduktion?
Genau, wir nehmen an, dass wir es schon als quasi, wir können es nicht weiter kürzen. Diesen,
ja, ja. Genau, und dann legt man irgendwie los. Hier ist ein anderer Ansatz. Ist die diophantische Gleichung x² gleich 2 mal y² lösbar? Warum ist es dasselbe? Naja, wenn ich hier so anfange, egal ob gekürzt oder nicht, dann ist es ja nur wohl definiert, wenn y nicht 0 ist. Jetzt quadriere ich alles, bringe y² auf die andere Seite und dann lande ich bei dieser Gleichung und wenn die lösbar ist, kann ich das, oder jedenfalls nicht trivial lösbar, also nicht nur mit Nullen, dann funktioniert das. Also kann ich mir auch angucken, ist diese diophantische Gleichung lösbar und damit meine ich nicht langweilig lösbar. Naja, rechts steht eine gerade Zahl. Die Vielfachheit von 2 auf der rechten Seite ist irgendwas nicht Null, aber auch was Ungerades. Hier vorne ist nämlich diese extra 2. Auf der linken Seite ist die Vielfachheit von 2, auf jeden Fall gerade. Geht nicht fertig. Ein Weg, wenn man das Konzept der Vielfachheit hat und wenn man die einleuchteten Faktoren zu kriegen kann. Merken. Und die Idee von der Vielfachheit mitnehmen. Und dass man eben auch so durch diese Brille auf solche Gleichungen gucken kann. Und das funktioniert nicht nur da, das funktioniert auch für andere Probleme, die man manchmal übersetzen kann in diophantische Gleichungen. Ich möchte nicht zu viel verraten. Und wenn wir jetzt auf Möglichkeiten schauen, was ein Maß für die Größe einer Lösung sein kann, dann könnte man ja zum Beispiel hier, wenn man es nicht auf den ersten Blick sieht, so wie wir, dass die Vielfachheiten gerade und ungerade sind, dann könnte man ja auch sagen, angenommen, es gibt eine Lösung, dann macht man halt die Vielfachheit von irgendwas möglichst klein, also zum Beispiel von 2. Okay, das heißt, für die Größe einer Lösung könnte man sagen, die Vielfachheit von irgendwas, was da rumläuft, und dann muss man sich noch entscheiden, welche Vielfachheit, also wovon. Gut, aber dann findet man ja vielleicht irgendwas, wo man sieht, dass es das teilt. Und dann kann man argumentieren, okay, das teilt jede Lösung oder jeden Teil von diesen Teil von jeder Lösung. Also machen wir es jetzt möglichst klein und dann arbeiten wir damit und basteln eine Maschine, die eine noch kleinere Lösung in diesem Sinne produziert. Vielfachheit von irgendwas, Möglichkeit 1. Einfach nur die Größe, ich meine, das sind ja Zahlen, man kann ja auch einfach die Größe nehmen. Den Betrag meinetwegen oder irgend so was. Ja? Andere Vorschläge? Wir sind jetzt die Ideen gerade ausgegangen. Vielfachheit von irgendwas und Größe, wenn ich liegt. Noch etwas anderes, was man vielleicht ausprobieren könnte? Ja?
Man könnte vielleicht auch für die Anzahl der Faktoren.
Ja, auch voll die schöne Idee. Genau, das haben wir ja gesehen in unserem Wundersatz, dass man da Induktion macht über die Anzahl der irreduzierenden Faktoren in einer Zerlegung. Und sowas können wir natürlich auch machen. Man guckt sich eine Lösung an, greift sich irgendwas raus, was interessant aussieht und guckt, wir wählen eine Lösung, bei der die Anzahl der irreduzierenden Faktoren in der Zerlegung da minimal ist und dann hofft man, dass man irgendwie basteln kann, damit man auf weniger kommt. Super Idee. Jetzt verwandt zur Vielfachheit.
Ja, schön, dann haben wir doch ein paar Ideen, dann können wir jetzt mal gucken, was man damit machen kann. Hier ist die nächste Gleichung.
Achso, ich schreibe mal die Gleichung an, dann den Satz, dann können Sie nämlich gerne die Schreibe ein bisschen nachdenken. Das ist die Variante von Fermats Satz für den Exponenten 4. Und die sieht so aus. x hoch 4 plus y hoch 4 gleich z Quadrat. Also die Variante, wo hier nicht z hoch 4 steht, sondern z Quadrat. Und die Frage ist, ob man da interessante Lösungen hat. Also welche, wo nicht irgendwas Null ist und irgendwas offensichtlich. So, das wird der nächste Satz. Weiß jemand? Also wenn der Exponent 4 wäre, dann denke ich, dass wir da was wissen. Aber wenn wir, auch wenn wir es vielleicht nicht beweisen können, noch nicht. Aber bei Exponent 2 da hinten beim Z, sieht da jemand was? Ach schön, das heißt, dann kommt der Satz jetzt vielleicht als Überraschung. Das freut mich. Satz 6L. Und ja, das geht auf Fermat zurück. Soweit ich weiß jedenfalls. Es gibt keine interessante Lösung. Es gibt keine x, y, z aus z und 0 mit der Eigenschaft, dass sie diese Gleichung erfüllen. Also x hoch 4 plus y hoch 4 wenn z Quadrat. In anderen Worten, wenn das irgendwie ganzzeitig gelöst wird, dann ist es langweilig. Irgendwas ist 0. Und jetzt probieren wir uns zum ersten Mal an der Strategie, wie zeigen wir, dass es für etwas keine Lösung gibt. Und wir machen das genauso, wie ich das vorhin vorgeschlagen habe. Angenommen, es gibt so interessante Lösungen, XYZ, dann erfüllen wir irgendwas und jetzt wählen wir noch so geschickt, möglichst klein mit Bezug auf irgendwas, dass wir dann argumentieren und zu einem Widerspruch kommen können. Machen wir es ganz naiv. Lösungen sind Triple, XYZ. Die in einer Beziehung zueinander stehen und ich wähle jetzt z betragsmäßig möglichst klein. Und damit möchte ich dann arbeiten. Also, angenommen doch. Seit lang x, y, z aus z ohne 0 so. Das gilt, wir brauchen jetzt zwei Sachen. Das erste ist, dass sie die Gleichung erfüllen. Die Gleichung heißt der Stern. Und die zweite Eigenschaft ist, dass der Betrag von z so klein wie möglich ist. Ja, was machen wir? Ich habe das Bedürfnis, möglichst viel als Überraschung zu lassen, aber ich kann ja mal zwei Sachen verraten. Erste Sache, die ich verraten möchte, ist, dass wir jetzt diese Wahl benutzen, um irgendwelche Eigenschaften von x, y und z rauszuquetschen. Also sowas wie irgendwas gerade, ungerade, irgendwelche Vielfachheiten, bla bla bla. damit fangen wir an. Wir werden zeigen, dass x und y Teiler von sind und so. Und dann werden wir reinwerfen, dass wir für so eine ähnliche Gleichung ganz viel wissen, nämlich für die pythagoreischen Triple. X² plus y² gleich z². Wenn wir es schaffen, das da einzusetzen geschickt, dann kriegen wir Informationen. Und die müssen wir nur lang genug verrühren und die Minimalität von z benutzen. Und so werden wir zum Ziel kommen. Beginnen wir also damit, dass x und y Teilerfremd sind von z. Und ich behaupte, dass man das fast durch Hingucken sehen kann. Ich werde trotzdem was anschreiben, aber starren wir doch mal kurz darauf. Ich habe eine Primzahl, die x und y teilt. Angenommen, es gibt sowas. Klein p teilt x und y, teilt also auch diese Potenzen, teilt also auch die Summe, teilt also auch z², teilt also auch z, bei Primzahl. Das heißt, dann steckt dieser Faktor p jetzt hier auf einmal überall drin. Das wäre gelacht, wenn man den nicht irgendwie explizit hinschreiben oder irgendwas rauskürzen könnte, sodass die Gleichung erfüllt ist, aber mit etwas, wo das z kleiner geworden ist, oder? Genauso wird es laufen. Angenommen, es ist ein p prim und ein gemeinsamer Teiler von x und y in z. Angenommen, finden sowas. Und dann nehmen wir uns ganz viele Notationen her, die ich nur teilweise erkläre, weil ich gerade argumentiert habe, warum p das dann alles teilt. Dann teilt p x, y, z wegen Stern. Und wir wählen irgendwelche Leute. Ach naja, ich bin nicht so kreativ. x0, y0 und z0. Und wir wählen x0, alle von 0 verschieden sind, denn wenn da irgendwas 0 wäre, dann wären gleich die x, y oder z 0. Mit der Eigenschaft.
Ich darf jetzt gucken, ob ich wirklich nur das p als Faktor da sehen möchte. Ich denke schon. Ja, fast.
Ja, aber hier bei z steht nur ein Quadrat dran. Also, x ist x0 mal p, y ist y0 mal p. Aber bei z mache ich es anders, denn ich weiß nur, dass. Ja, doch, ich weiß, dass p ein Teil davon ist. Aber trotzdem schreibe ich das jetzt anders hin. Genau, ich weiß nämlich noch mehr. Ich weiß, dass p hoch 4 die linke Seite teilt. Dementsprechend teilt auch p hoch 4 die rechte Seite. Und die Eindeutigkeit der Primfaktorzerlegung liefert mir dann, dass p Quadrat ein Teiler von z ist. Das ist ein bisschen stärker. Das sollte ich also begründen, bevor ich es hinschreibe. Ich möchte z schreiben als z mal p Quadrat. Das ist also ein bisschen anders als bei den anderen beiden. Und jetzt sehen wir, indem ich einfach alles einsetze,
und das geschickt hinschreibe und irgendwas.
Links und rechts ergänze. Ich fange also damit mit dem Stern an. X hoch 4 plus y hoch 4 plus z Quadrat. Das ist Stern. Z Quadrat ist jetzt z0 Quadrat mal p hoch 4. Und die linke Seite, da klammere ich direkt den p hoch 4 aus, weil man da sieht, wo das überall drin steckt. P hoch 4 mal in Klammern x0 hoch 4 plus y hoch 4. Kürzen mit p hoch 4 liefert eine neue Lösung für die Gleichung, bei der aber das, was an der Stelle von z steht, nämlich z0, betragsmäßig kleiner sein muss, wie die Gleichung hier. Also Widerspruch zur minimalen Wahl von z. Aha. Sehr schön. Irgendwas ist teilerfremd. Das ist immer gut. Das hat uns bisher immer geholfen. Warum reicht das mit der Primzahl? Na, wenn die jetzt nicht teilerfremd wären, dann gäbe es ja eine Nicht-Einheit und diese Nicht-Einheit wäre durch eine Primzahl teilbar. Das heißt, ich kann nicht teilerfremd immer zurückführen auf, es gibt eine Primzahl, also in diesem Fall eine Primzahl, in anderen Ringen halt ein Primelement oder irreduziertes Element, was das teilt. Beides. Deswegen habe ich aber abgekürzt. Und jetzt
brauche ich eine winzige Vorrede, bevor der nächste Schritt kommt.
Denn jetzt möchte ich diesen Satz draufwerfen mit den pythagoreischen Tripeln. Und bei den pythagoreischen Tripeln, da war es doch so, dass es so verschiedene Möglichkeiten gab, was x und y waren, einfach wegen der entsprechenden binomischen Formel, über die man darauf kommt. Und deswegen möchte ich jetzt spezifizieren, dass x und y teilbar-fremd sind, heißt ja insbesondere, dass die nicht beide gerade sein können. Das heißt, mindestens eins davon ist ungerade. Und das möchte ich jetzt festlegen, welches das ist. Ab jetzt sei x ungerade.
Möchte ich noch irgendwas festlegen? Blablabla. Naja, wir könnten, um wieder Notation zu vereinfachen und nicht immer alle Fälle und Vorzeichen mitschleppen zu müssen, uns darauf einigen, dass wir nur Lösungen aus L angucken. Denn die ganzen Exponenten da sind gerade. Das heißt, wenn wir Lösungen haben, dann haben wir auch natürlich die Lösung. Also machen wir damit weiter. Und es sei x, y, z in L. Und auch wirklich in N, nicht in N0, denn die sollen ja von 0 verschieden sein. Und das macht dann gleich die Notation ein bisschen einfacher. Aussage 2 zeigen wir, und ja, wir haben noch viel Zeit, da zeigen wir jetzt, dass man x Quadrat, y Quadrat und z irgendwie schön schreiben kann, indem wir nämlich verwenden, dass wir mit unserer Gleichung auf diese pythagoreischen Tripel kommen. Wir müssen nämlich einfach nur x hoch 4 interpretieren als x Quadrat zum Quadrat und y hoch 4 als y zum Quadrat. Und dann ist alles schön. Das wiederhole ich jetzt nicht alles, weil es am Anfang an der Tafel stand. Ich habe das am Anfang von Kapitel 6 unter anderem deswegen wiederholt. Also schreibe ich jetzt sofort hin, worauf wir kommen. Es existieren, wie heißen die ganzen Leute? A, B aus N. Die folgenden Eigenschaften, jetzt muss ich das richtig hinpuzzeln. Das eine. Das war nämlich so, dass immer eine von diesen beiden Lösungen, x und y, bei den pythagoreischen Tripeln zweimal irgendwas war. Das heißt, das muss jetzt die Rolle von y spielen, beziehungsweise von y Quadrat. Deswegen muss ich mich kurz konzentrieren. X Quadrat ist a Quadrat minus b Quadrat, y ist zweimal a bei b. Und z, ausdrücklich z und nicht z Quadrat, weil der Exponent bei z nur 2 ist und nicht 4 in der Gleichung. Z ist a Quadrat plus b Quadrat. Das muss ich fast nicht begründen. Ich habe die Begründung ja gerade gesagt. Man sieht da in Wirklichkeit pythagoreische Tripel. Und eben auf die Interpretation von x hoch 4 und y hoch 4 als Quadrate. Und dann muss ich nur noch beachten, dass wir x als ungerade vorausgesetzt hatten. Das heißt, wir haben eine Entscheidung getroffen, was was ist. Und deswegen ist es hier klar, dass es so sein muss und dass es nicht anders so sein kann. Und der Rest mit den Vorzeichen hat sich geklärt, weil wir die Leute aus der Mitte haben. Deswegen ist es alles so. Das ist also eine Anwendung von dem Satz und eine Spezifizierung. Und diese Notation möchte ich behalten. Und ich möchte eine Gleichung, die sich jetzt daraus ergeben, einen Namen geben, weil wir die nämlich gleich benutzen, um dann wieder irgendwelche Sachen herauszufinden. Die Notation behalten wir und eine Gleichung ist da, die ich behalten möchte.
Nehmen wir sozusagen das hier, die Gleichung für x Quadrat, aber anders hingeschrieben. Doppelsternchen sei jetzt a Quadrat gleich x Quadrat. Weil wir im nächsten Schritt zeigen wollen, dass a und b auch teilerfremd sind in z. Das heißt, wir reduzieren jetzt alles immer weiter runter und kriegen immer mehr Informationen.
macht diesen Teiler frei mit Z. Und X und B übrigens auch. A und B sind Teiler frei mit Z. X und B sind auch Teiler frei mit Z. Die eine Aussage folgt aus der anderen wegen der gleichen Doppelstern. Aber lieber schreibe ich eine Sache einmal mehr hin, denn wir müssen das ja gleich alles benutzen. Und wenn es da steht, müssen wir weniger nachdenken. Das mache ich genauso wie vorhin. Wir nehmen uns ein GT her von A und B und nehmen an der Seite eine Primzahl teilbar, einfach weil man Primzahlen immer so schön argumentieren kann, mit wenn die irgendwas teilen, Produkte, bla bla bla. Deswegen habe ich das in 1 ja auch so gemacht. Sei angenommen. Ja, hier mache ich das anders, aber mir gefällt meine Idee gerade. Angenommen P sei eine Primzahl. Schön zu sehen, dass die P heißt, ich kann ja Q nennen, damit die anders heißt als oben. Wer möchte, dass die anders heißt? Niemand. Okay. P sei die Primzahl. Die A und B teilt. In Z. Dann können wir mal kurz dahin starren. P teilt jetzt also A und B. Dann teilt es ja auch das Produkt und es teilt die Quadrate und Summen und solches Gedöns, Differenzen. Also schauen wir. Wenn ich A und B teile, dann teile ich auch A² minus B², also x², also x, denn ich bin eine Primzahl. Ich teile A mal B, also auch 2 mal A mal B, also y², also auch y, denn ich bin eine Primzahl. Schade, ich kann keine Primzahl sein, die x und y teilt. Fertig. Das heißt, aus Doppelstern und y² teilt 2 mal a mal b folgt dann, ja, ich hätte einfach schreiben sollen aus 2, folgt dann, dass p ein kleiner Teiler von x² ist. Und genau dasselbe kann man machen mit x und b, denn gleich ein Doppelstern verbindet das ja alles. Wenn ich x und b teile, dann teile ich auch a, jedenfalls wenn ich eine Primzahl bin, und dann kann ich das gleiche Argument von vorher verwenden. Dann teile ich ja nicht a und b, aber die sind ja Teile von x. Wenn ich also hiermit anfange, x und b teile, dann folgt aus Doppelstern, auf A teilt, das ist eine zur Aussage. So schnell geht das. Und schon haben wir ganz viele Informationen und können hier auch wieder eine Entscheidung treffen, dass irgendwas gerade, ungerade, sonst was ist. Insbesondere haben wir doch schon einmal. Hier ein Doppelstern, da steht doch schon wieder so ein pythagoreisches Triplett. Da kann man einfach das ganze Zeug nochmal drauf machen. Braucht man nur noch mehr Buchstaben. Und dann kommen wir zu 4. Es existieren U und V aus der Menge der natürlichen Zahlen. Und zwar so, das gilt, wir schreiben unsere ganze Gleichung hin, x ist U² minus V². B ist 2 mal U mal V und was ist der dritte im Bunde? A ist U² plus V². Das heißt, wir sehen genau die gleiche Struktur wie vorhin. Differenz von 2 Quadraten, 2 mal irgendwas mal irgendwas, Summe von 2 Quadraten. Und warum ist das alles so und warum können hier in der Gleichung die Rollen von X und B nicht vertauscht werden? Naja, weil B offensichtlich gerade ist. Und sonst hätte x gerade sein müssen, aber wir haben ja irgendwann am Anfang gesagt, x ist ungerade. Das heißt, diese eine Wahl am Anfang beeinflusst jetzt, dass alles immer sofort so klar ist. Genauso wie die Wahl aus n, sodass wir kein Vorzeichen rumgetüdelt haben. So, und ich möchte wieder die Notation behalten. Der Beweis ist wieder Satz 6.2.
plus Wahl von Null.
Aha.
Ja, jetzt, aber jetzt geht es nicht mehr weiter, ne? Jetzt müssen wir irgendwie zum Ende kommen. Und hoffentlich können wir jetzt irgendwas basteln mit einer neuen Lösung, wobei das, was die Rolle von Z einnimmt, kleiner geworden ist. Also wie funktioniert das? Vielleicht noch eine Ergänzung, das schreibe ich jetzt nicht als Aussage 5 hin. Schadet aber auch nicht. Ach, warum nicht? U und V sind nämlich jetzt auch Teil davon. Warum? Wenn man seine Primzahl, die U und V teilt, dann teile ich diese Differenz, also teile ich x. Ich teile aber auch diese Summe, also teile ich a. Nee, viel besser. Ich teile x, habe ich gerade gesagt, dann teile ich auch dieses Produkt, also teile ich b, aber x und b sind nach Aussage 3 Teil davon ansetzen, also kann ich keine Primzahl sein, das heißt halt. So, das heißt, es folgt sofort aus 3. Und außerdem dann weiter. So, das brauche ich bestimmt gleich irgendwann mal, denn der Wundersatz ist nur um die Ecke. Irgendwie möchte ich wieder darauf hinaus, dass irgendwas assoziiert zu einem Quadrat ist oder so. Also gucken wir nochmal, wie geht das? Ich möchte irgendwas einsetzen. Ab jetzt sind die Schritte vorbei, auf die beziehen wir uns jetzt nur noch. Jetzt rechnen wir los und kommen zu einem Widerspruch und ich bin optimistisch und sage, wir schaffen es bis zum Ende der Tafel. Setzen wir ein. Und zwar, hier oben, da stand y² gleich 2 mal a mal b. Und jetzt möchte ich da alles Mögliche reinwerfen. Ja, höher kann ich das nicht schieben, das ist ein bisschen ungünstig. Wenn ich mich da vorstelle, dann kann ich es ja wieder schon sehen. So, das müsste erstmal funktionieren, hoffe ich, denke ich. Das ist 2 mal a, das steht da unten. Jetzt setze ich für a irgendwas ein. Zum Beispiel kann ich hier einsetzen, u² plus v². Plus V mal irgendwo steht B, 2 mal mal V, ja, kann ich ja mal hinschreiben. Also zusammengefasst, 4 mal U plus V mal U mal V. Das Y gerade ist, das wussten wir schon die ganze Zeit. Dann schreibe ich Y jetzt mal. Ja, wenn ich a und b zusammenfasse und dem einen neuen Buchstaben nehme ich ganz, ne? Y² ist 2 mal a mal b, dann mache ich es anders. Insbesondere ist, genau, wir haben ja gesehen, dass y² gerade ist, aber natürlich muss dann auch y gerade sein, denn Quadrate von ungeraden Zahlen sind ja ungerade. Ich dachte jetzt nur an die Notation. Ich kann jetzt nicht einfach mit a und b weiterarbeiten, sondern ich möchte y selber so schreiben, dass man sieht, dass da die 2 drin steckt. Das heißt, ich möchte etwas rauskürzen hier, ich möchte diese 4 loswerden. Und damit ich die 4 hier explizit sehe in dem y-Quadrat, lohnt es sich einmal kurz Notation herzunehmen. Wir wählen mal y0 plus n, so dass y2 mal y0 ist. Wenn wir das machen, dann steht nämlich hier auf der linken Seite 4 mal y². Und dann sehen wir wirklich, wie wir die 4 rauskürzen können. Das ist ein bisschen klarer. Kürzen mit 4 ergibt dann im Intelligenzbereich Z, in dem wir das machen können. Dann habe ich links noch stehen y₀². Und rechts nehme ich den Faktor 4 einfach weg, dann steht da u² plus v² mal v. So sieht das dann aus. Augenblick am Blick, das ist irgendwie gar nicht schlecht. Auf der rechten Seite stehen irgendwelche Leute und das Produkt davon ist ein Quadrat, also assoziiert zu einem Quadrat. Wenn also auf der rechten Seite die Leute teilerkannt wären, könnten wir mit unserem Wundersatz irgendwas rausfinden. Okay, Das sind 3. Aber der Wundersatz klappt natürlich auch für mehr Faktoren. Das kann man irgendwie per Induktion machen. Beziehungsweise wir klammern einfach so, dass das als Faktor dasteht, was uns gerade interessiert. Und ich weiß gerade noch nicht, was mich interessiert. Aber gucken wir erstmal hin. Warum sind die Leute paarweise teilerfremd? Ja, O und V wissen wir, steht da. Stellen wir uns vor, dass es eine Primzahl gibt, klein p, die zum Beispiel U und diese Summe teilt. Dann teilt ihr doch auch V Quadrat, also V. Und genauso bei V. Also wenn ich mit einem von denen anfange und mit dieser Summe, dann ergibt sich immer, dass dann so ein gemeinsamer Teiler auch ein gemeinsamer Teiler von U und V wird. Also spätestens, wenn wir bei einer Primzahl angekommen sind. Ja.
U mal V ist doch ein Teiler von B.
Ja.
Und U Quadrat plus V Quadrat ist A. Wir müssen das A und B Teiler
sein. So kann man es auch machen. Ja, sehr schön. Genau, das geht auch. Also wir sehen auf verschiedenen Wegen, dass all diese 3 Faktoren, die hier stehen, teilerfremd sind. Dankeschön. U, V und U Quadrat plus V Quadrat sind paarweise teilerfremd Z. Siehe 5 und siehe Gleichung, die wir schon haben. Ich möchte noch alles drauf werfen. Ich möchte bei all diesen 3 Faktoren hinschreiben, ganz explizit, dass die assoziiert zu Quadraten sind. Wenn U und V, okay, müssen wir nicht diskutieren. U Quadrat plus V Quadrat ist eine Summe von 2 Quadraten und ist deswegen noch nicht notwendigerweise selber ein Quadrat oder assoziiert dazu. Das heißt, es ist schon gut, dass wir den Satz haben. Ja, schauen wir uns hin. Da brauche ich jetzt, fürchte ich, noch mehr Buchstaben. Ja, ich brauche noch mehr Buchstaben. Ah, können wir vielleicht aus dem Assoziiertsein ein Gleichsein machen? Moment, ich möchte kurz nachdenken. U ist, wenn U assoziiert zu einem Quadrat ist mit Z, dann gibt es doch die Möglichkeit, es ist selber ein Quadrat oder es ist minus ein Quadrat. Aber wenn es minus 1 Quadrat wäre, wäre das negativ, aber die ganzen Leute kommen aus m. Ah, das heißt, unsere Wahl, dass wir alles aus m nehmen, liefert uns hier sogar was Stärkeres. Bin U0, V0 und W0 vielleicht? Nee, C aus irgendeinem Grund. C. Aus m. So. Das. Jetzt brauche ich mal diese ganze Situation hier. U. 0 Quadrat soll U sein, V 0 Quadrat soll V sein und C Quadrat soll U Quadrat plus V Quadrat sein. Und das geht, weil alles aus N kommt. Das ist aber subtil. Also wir merken, dass das assoziiert sein zu irgendwelchen Potenzen nicht immer direkt zu es ist selber so eine Potenz führt, sondern manchmal muss man eine Fallunterscheidung machen. Umso besser, wenn es einfach so klappt. Dann behaupte ich, dass wir jetzt nur noch einmal irgendwas einsetzen müssen und dass wir dann fertig sind. Ich fange mal an mit C Quadrat. C Quadrat ist doch, wenn ich das einsetze, das ist, wenn ich jetzt für U und für V einsetze, was wir da haben, dasselbe wie U0 hoch 4 plus V0 hoch 4. Moment, das sieht aus wie unsere Ursprungsdiagramme. Mit natürlichen Zahlen, die gerade nicht 0 sind. Falls wir jetzt irgendwie nachweisen können, dass C betragsmäßig kleiner ist als Z, dann sind wir fertig. Vielleicht geht es ja ganz nett. Ich mag naive Abschätzungen, unter anderem, weil ich in komplizierten Abschätzungen nicht so gut bin oder nicht so geübt. Das sind alles natürliche Zahlen, das heißt, der Betrag von C ist C. Das ist kleiner gleich C Quadrat. Das kennen wir, das ist U Quadrat plus V Quadrat. nochmal her. Aha, wo steht es? Da oben. Das A. Willst du noch A oder irgendwas Schönes? Aha, hier oben. A ist kleiner gleich A Quadrat und das alles ist auf jeden Fall kleiner als Z. Ich habe es denn B ist ja nicht 0. Ha. Kleiner gleich A Quadrat, das ist kleiner als Z, was das gleiche ist wie der Betrag von Z, weil alles aus N kommt. Und da haben wir gezeigt, dass wenn es eine Lösung gäbe, dass man mit dann auf jeden Fall so eine kleine Lösung konstruieren könnte. Und das geht. So geht das also. Das war quasi eine Variante von Fermat für den Exponenten 4. Ich werde gleich kurz begründen, warum der richtige Fermat für den Exponenten 4 daraus folgt. Den haben wir also jetzt schon erledigt. Dann können wir uns ja vielleicht noch einen anderen Exponenten anschauen. Strategie. Behaupten, es geht nicht. Annehmen, es geht doch. Irgendwie geschickte Wahl treffen. Rechnen, 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 irgendwelche Sachen reinstecken, die wir schon kennen, also andere Gleichungen, die wir schon kennen, oder unser Wundersatz oder sowas. Das ist es eigentlich, ne? Ansonsten keine Magie passiert, oder? Wo haben Sie vielleicht noch Fragen? Oder wo denken Sie sich, hä? Was ist da passiert?
Stimmen Sie mir zu, dass die einzelnen Schritte eigentlich immer so ganz übersichtlich und klein sind und dass da gar nichts passiert? Okay, gut. Das bleibt so. Aber wir können trotzdem ganz tolle Sachen damit beweisen, obwohl die einzelnen Schritte so klein sind. Ich mache mal aus dem Satz 6.11 Korollar 6.12.
Auch wieder Fermat, aber diesmal ändere ich ein Instrument. Und der Beweis ist hingucken. Und dann machen wir das Schreiben. Beweis, na angenommen doch, dann nimmt man für die Lösung, also nimmt man das Quadrat von der Lösung, die man für z hat, setzt das in die andere Gleichung ein und hat einen Widerspruch zu Satz 6f. Also angenommen doch.
Ja, sehr gut.
Dann könnten wir daraus einen Widerspruch setzen. Widerspruch. So, jetzt wische ich, denn ich brauche ganz viel Platz. Und wir müssen alles sehr tief durchatmen.
In meinen Notizen steht anschnallen. Ja, das ist wahrscheinlich eine gute Idee. Ich sag mal, wo ich hin will, und dann muss ich mir überlegen, was ich alles vorher verrate. Es ist immer so schwierig. Auf der einen Seite freue ich mich so, auf der anderen Seite denke ich, wenn ich nicht alles verrate, ist es dann lustiger, wenn es passiert und sie überrascht sind. Denn das ist jetzt nicht nur, wie ich finde, einer der Höhepunkte in diesem Kapitel in der Vorlesung, sondern es ist auch quasi der Endspurt.
nach dem nächsten Gleichung, die wir uns anschauen, kommt dann nichts mehr. Da wächst dann kein Gras mehr, wir machen das Thema auf. Und ich habe ja schon gesagt, ich möchte eigentlich zu dieser Fermat-Gleichung hin. X hoch 3 plus Y hoch 3 gleich Z hoch 3. Damit ich eigentlich. Nur ist vielleicht nicht so klar, wie man jetzt da irgendwas zerlegen kann, sodass da ein Produkt steht. Und am besten noch in irgendeinem schönen Ring, in dem man arbeiten kann. Und historisch, ich muss in die Originalarbeit mal reingucken, das habe ich immer noch nicht gemacht, nach all den Jahren. Aber angeblich war es so, dass historisch auch versucht wurde, das so ähnlich zu machen wie bei den bisherigen Gleichungen. Und dann wurde aber in einem Ring gearbeitet, der nicht euklidisch ist. Aber es wurde so gearbeitet, als sei es ein euklidischer, oder zumindest ein faktorieller Ring. Das ist dann schade. Ne, das ist halt lange her. Teile der Theorie waren einfach noch nicht so entwickelt. Und ja, was soll man machen, wenn man nicht weiß, dass der Ring die Eigenschaften nicht hat, die eigentlich alle schönen Ringe haben, die man so kennt? Das ist dann blöd. Wir werden einen Ring, den wir sehr gut kennen, der sehr schöne Eigenschaften hat, nämlich den Ring der Eisensteinzahl. Allerdings zerfällt die linke Seite nicht als Produkt von zwei Leuten, sondern wir brauchen drei. Und dann könnte man wieder überlegen, ja, auf der rechten Seite steht ja eine dritte Potenz, kann man eigentlich vielleicht unsere Strategie verwenden, aber oh, wir wollen ja zeigen, es gibt keine Lösung, also wie passt das zusammen? Und dann sind vielleicht wieder irgendwelche Sachen nicht teilhaft dann, das heißt, wir haben vielleicht wieder die Komplikationen, die wir heute schon gesehen haben. Und das alles aber innerhalb eines Widerspruchsbeweises, wo die Idee sein wird, aus einer angenommenen Lösung irgendwie eine kleinere zu basteln. Und was bedeutet dann kleiner, wenn wir in diesem anderen Ring sind? Was für ein Maß für die Größe können wir da sinnvollerweise benutzen? Hier kommt ein Satz, der erstmal so aussieht, als hätte er damit nicht so viel zu tun.
Vielleicht. In Wirklichkeit, wenn Sie genau hingucken,
werden Sie natürlich sehen, der hat alles damit zu tun. Achso, und der kommt so ein bisschen aus der Kategorie,
wenn wir den Satz nicht beweisen können, dann beweisen wir halt einen schwierigeren.
Sei wie bei A, der von der Eisensteinzahl mit Normfunktion n. Diese Notation habe und damit klar ist, was ich meine, wenn ich Norm sage. Und dann hatten wir da so ein besonderes Element, mit dem wir oben gerechnet haben, das hieß Lambda. Lambda war 1 minus Omega und das war ein irreduzibles Element, bla bla bla. Das möchte ich auch haben. So. Dann kommt hier der Satz. Dann gibt es keine Elemente, das sind jetzt insgesamt 4 Leute, x wird z u aus dem Ring der Eisensteinzahlen ohne 0, für die gleichzeitig die folgenden Aussagen gelten. Das sind 4 Stück und ich behaupte, die können nicht gleichzeitig erfüllt sein. Und hier sind die 4 Aussagen. X hoch 3, x hoch 3 gleich u mal z hoch 3. Aha, sieht aus wie unsere Gleichung, nur komplizierter. U ist eine Einheit in R. C. X und Y sind in R Teiler drin. Dass das Konzept da sinnvoll ist, wissen wir, weil es ein euklidischer Ring ist. Interessantes Element Lambda teilt Z in R, aber es teilt weder X noch Y. Okay, was?
Wir gucken uns eine allgemeinere Gleichung an, wo noch eine Einheit rumläuft. Das heißt, wir behaupten, dass eine Summe von zwei Dreierpotenzen noch nicht mal assoziiert sein kann zu einer Dreierpotenz. Im Ring der Eisensteinzahlen, in einem größeren Ring, plus ein paar komische Eigenschaften. Ja. Ja, manchmal ist es wirklich einfacher, einen schwierigeren Satz zu beweisen. Und jetzt muss ich gucken, dann machen wir jetzt noch so 20 Minütchen, ja knapp, Viertelstunde. Und dann möchte ich natürlich eine schöne Unterbrechung finden. Wir gucken einfach mal, ob diese Methode, sich eine Lösung zu schnappen, bei der irgendwas klein ist und dann so lange zu basteln, zu rechnen und das mit Sätzen zu bewerfen, bis wir eine kleinere Lösung gefunden haben, ob das hier auch funktioniert. Wir haben gerade schon einmal gesehen, bei einer anderen Gleichung, wie das geht. Und wir wissen ja auch ganz viel. Wir wissen auch über den Ring ganz viel. Dann nehme ich die Bezeichnung, die ich habe. Also angenommen, es gibt doch solche Elemente, dann sollen die so heißen. Die Eigenschaften stehen da, die möchte ich dann einfach zitieren. Und jetzt kommt die Wahl. Denn in D steht doch, dass Lambda ein Teiler von Z ist. Und Lambda ist irreduzibel im Ring R. Also ist es sinnvoll, über die Vielfachheit von Lambda in Z zu sprechen. Und die will ich jetzt so klein wie möglich machen. Dann seien also X, Y, Z, U wie angegeben. Wobei die Vielfachheit von Lambda in Z möglichst klein sein soll. Und dann gibt es noch eine Menge, mit der wir so ein bisschen rumbasteln werden. Und die schreibe ich einmal hin und es wird sofort klar in der nächsten Rechnung, warum die interessant ist. Die Menge heißt F und die besteht aus drei Zahlen. Zahlen in dem Sinne, dass wenn ja solche x, y, z und u existieren, dass wir den ja hernehmen können als konkrete Elemente in unserem Ring. Also sind das Zahlen. Ist okay, wenn ich da einfach Zahlen sage. Und drei möchte ich jetzt hinschreiben. Die erste ist x plus y. Die zweite ist x plus Omega mal y. Omega ist unsere primitive dritte Einheitswurzel, mit der wir immer anfangen, wenn wir die Eisensteinzahlen definieren. Und dann kommt noch x plus Omega Quadrat y. So, das sind also drei Eisensteinzahlen. Und ich werde gleich eine Rechnung machen, die zeigt, warum ich die interessant finde. Ich behaupte nämlich, und vielleicht sehen Sie es durch Hingucken, dass das Produkt von diesen drei Leuten x und 3 plus y und 3 ist. Schreiben wir es mal kurz hin. Erstes haben wir jetzt schon Namen. Nee, ich glaube, ich möchte später noch irgendwelche Sachen Namen geben. Aber noch nicht. Nee. Ich lasse es erstmal so. X plus Y. Also das erste mal das zweite. Omega Y mal das dritte. Das ist jetzt so ein bisschen betreutes Rechnen, aber wir machen es kurz. Denn wenn ich das alles ausrechne, ich mache zuerst die ersten beiden Klammern, dann habe ich x Quadrat plus x. Omega y plus xy plus Omega y Quadrat. Dann bleibt noch der letzte Faktor stehen. Und jetzt rechne ich einmal alles aus und fasse es aber direkt so zusammen, dass man ein bisschen sieht, was passiert. Also ich habe jetzt ja einmal diese ganzen Leute hier vorne jeweils mal x und dann diese ganzen Leute jeweils mal Omega Quadrat y. Und dann sieht man ja schon, dass man da mehrere Terme haben wird, wo quasi
die gleichen Potenzen von x und y vorkommen und man irgendwas ausformen kann, und das sortiere ich jetzt direkt hin. Wir sehen zum Beispiel, dass man da einmal den Term x hoch 3 stehen hat. Den können wir behalten. Wir sehen auch den Term y hoch 3 und der entsteht, indem ich Omega y Quadrat und Omega Quadrat y multipliziere, denn Omega hoch 3 ist ja 1. Das heißt, das müssen wir uns irgendwie merken. Omega hoch 3 ist 1, das fließt da schon mit ein. Und jetzt kommen die Terme, bei denen x Quadrat mal y drin steckt. Das passiert mehrmals. Und dann wird dahinter so ein Faktor 1 plus Omega Quadrat stehen, wenn ich alles ausgerechnet habe. Das gleiche passiert bei x mal y Quadrat. Da ist es auch so, wenn ich alles ausgerechnet habe, dass ich dann einmal 1, einmal Omega und einmal Omega Quadrat da stehen habe. Und das sind alle Terme, denn ich habe ja insgesamt 8. Wir können nochmal zählen. Das sind 3, das sind 3, das macht 6, 7, 8. Das passt. Also ist nur richtig hinsortiert, sodass man ein bisschen was sieht. Und diese schönen Ausdrücke hier in Klammern sind einfach 0. Denn Omega Quadrat haben wir nachgerechnet, ist minus 1 minus Omega. Also bleibt wirklich mal zu 3. Oder in anderen Worten, ich kann U mal Z hoch 3 schreiben als Produkt von den drei Leuten in der Menge Skript F. Und deswegen sind die so wichtig. Deswegen wollen wir die in unserer Nähe haben. Es gibt jetzt nur zwei Ziele. Heute und nächste Vorlesung. Ziel 1. Den Wundersatz benutzen. Ziel 2. Eine Lösung basteln, die kleiner ist. Das ist natürlich das Hauptziel, aber der Wundersatz wird helfen. Und wir gehen jetzt ein paar kleine Schritte, die das alles irgendwie organisieren. Erster Schritt. Alle Elemente aus F haben paarweise den gleichen GGT, und das ist immer Lambda. Das ist gut, weil man ja irgendwie Lambda da jeweils, also dann kann man sich vorstellen, dass man die Elemente als Lambda mal irgendwas schreiben kann. Und dann kann man aus der Situation quasi so ein Lambda rauskürzen und bekommt dann Sachen, die paarweise teilerfremd sind. Oder jedenfalls kann man hoffen, dass man dahin kommt und das dann auch noch sinnvoll ist im Sinne unserer ursprünglichen vier Eigenschaften. Ich denke, dass ich das noch beweisen möchte und danach werde ich dann ein bisschen erzählen, was so die Strategie ist. Denn der Beweis ist lang und ein bisschen Organisation und Strategie am Anfang wird uns nächste Woche helfen, da reinzukommen und vor allem dran zu bleiben. Okay. Teilt Lambda da überhaupt irgendwas? Naja. In D steht was? In D steht was Hilfreiches. Lambda teilt Z. Das heißt, Lambda teilt auch U mal Z hoch 3. Das heißt, Lambda teilt die linke Seite dieser Gleichung. Das heißt, Lambda teilt, weil es ja irreduzibel ist und weil irreduzibel und Prim das gleiche ist im faktoriellen Ring, dieses wunderschöne Produkt von den drei Leuten aus F. Also teilt Lambda ein davon. Mindestens. Mit D und A und unserer kleinen Vorüberlegung, die wir gerade gemacht haben, teilt Lambda mindestens eins der Elemente aus F, das ist schon mal gut. Und hier habe ich ganz viel Zeug verwendet. Lambda ist irreduzibel, R ist ein faktoreller Ring, bla bla bla. Also da ging ganz viel Algebra rein, ganz viel Ringtheorie. Jetzt möchte ich mir noch überlegen, dass wenn ich die Differenz von zwei Elementen aus f bilde, dass sie dann auch immer durch Lambda teilbar ist. Denn dann bedeutet das ja, in dem Moment, wo Lambda 1 teilt, teilt es an. Das ist der nächste Schritt. Lambda teilt auch alle Differenzen von, und dann gucke ich mir immer nur verschiedene Elemente an, wenn ich das gleiche nehme, ist die Differenz 0, die ist natürlich durch Lambda teilbar, das ist langweilig. Lambda teilt alle Differenzen von Elementen aus f. Das gucken wir uns als nächstes an, also schreiben wir diese Differenzen hin und das macht es einfach. Und ich bilde nicht alle in alle Richtungen, weil sich ja dann nur die Vorzeichen ändern. Das heißt, ich bilde nur drei. Das minus das, das minus das und das minus das. Los geht's. X plus y minus das zweite Element x plus omega y. Passiert da noch Spannendes? Nö. Da steht dann y minus omega mal y. Also 1 minus omega mal y. Ach so, 1 minus omega war noch gerade in der Lambda. Steht irgendwo da oben. Also sehen wir den Faktor Lambda da drin. Das ist gut. Nächste Differenz. X plus Omega Y minus X plus Omega Quadrat Y. Das ist doch bestimmt so ähnlich. Denn da habe ich ja einfach nur, so hier X minus X zählt sich wieder weg. Und im Rest habe ich einfach nur noch so ein Omega, was da rumläuft. Ansonsten ist es dasselbe. Also 1 minus Omega mal Omega. Als Differenz. Also Lambda mal Omega mal Y, da steckt auch der Faktor Lambda drin, ganz klar. Und für die dritte Differenz muss man, glaube ich, irgendwie überlegen. X plus Omega Quadrat Y minus Klammern X plus Y. Da habe ich jetzt stehen Omega Quadrat mal Y minus Y. Ah, da kann man sich jetzt alles Mögliche überlegen. Tatsächlich habe ich gerade den Kunstgriff im Kopf, vor dem y so eine 1 einzufügen in Form von Omega hoch 3, weil ich nämlich dann sehe, dass ich einfach wieder nur die gleiche Differenz kriege, aber nochmal mal Omega. Das ist ja immer dasselbe, was da passiert. Also schreibe ich das jetzt künstlich als Omega mal y minus Omega hoch 3 mal y und sehe, dass das Schema dasselbe bleibt, Lambda mal Omega mal y. Das hat mir jetzt gerade gefallen. Das heißt, alle Leute sind durch Lambda teilen. Das ist aber erst die halbe Wahrheit. Wir wollen ja, dass das sogar paarweise ein GGT ist. Und bisher haben wir nur, dass es ein GT ist. Und dazu schlage ich folgendes vor. Wir starren mal auf die Differenzen und was da passiert, wenn man Lambda wegkürzt. Also, wenn man sich nur den Rest anguckt. Ich nehme mal, oh, das sieht nach schönen Farben aus. Die sind viel besser als meine.
Hier habe ich so ein kleines y. Hier habe ich so ein Omega mal y und hier Omega Quadrat mal y. Da reicht es eigentlich, wenn ich mir y angucke, weil ja Omega eine Einheit ist. Okay, das heißt, wenn ich jetzt, okay, wenn Lambda kein GGT ist, dann muss ich quasi noch von Einheiten verschiedene gemeinsame Teiler finden, von diesen, also zum Beispiel von Y und Omega mal Y. Ja, das geht, aber das sind dann Teiler von Y. Andere Möglichkeit gibt es nicht, weil da ansonsten nur Einheiten rumlaufen. Das heißt, jeder gemeinsame Teil davon, ich schreibe halt diese Leute, die ich unterstrichen habe, hin, von y, Omega y und Omega Quadrat mal y, na, Teil y. Sieht man auch daran, dass Y da ja mit steht, aber das gleiche gilt, wenn ich diese beiden angucke, also wenn ich nur zwei davon nehme. Deswegen möchte ich das doch einmal hinschreiben.
Das heißt also, wir teilen
Ich probiere es mal, ob es besser geht, wenn ich aus so einer Widerspruchsrichtung komme. Angenommen, Lambda sei kein BBT von zum Beispiel diesen beiden.
Dann schnappe ich mir jetzt einen Teiler, der von Lambda geteilt wird und ein gemeinsamer Teiler ist von diesen beiden und der auch nicht zu Lambda assoziiert ist. Dann muss da als Faktor ein Teiler von Y drinstecken. Dann habe ich also jetzt diesen Teiler von Y, der da als ja, Teiler drinsteckt. Dann behaupte ich, teilt der auf X. Ich weiß aber auch, dass Lambda, vielleicht geht es so noch besser. Ich weiß ja auch, dass Lambda Z teilt, laut D, aber eben nicht X und Y. Und dazu wäre es dann ein Widerspruch. Also wenn ich jetzt was habe, auf einmal was Z und Y teilt, zum Beispiel, dann teilt es ja auch X und das widerspricht diesem Setup, das wir da haben.
Ich gucke mal, ob ich es noch irgendwie besser erklären oder hinschreiben kann. Ja, eigentlich ist es das. Nach unserer Voraussetzung sind ja X und Y Teiler von, das steht da oben. Das heißt, diese Kombination mit diesen BBTs darf nie dazu führen, dass wir plötzlich einen nicht einheiten gemeinsamen Teiler von X und Y finden. Aber ich habe den Eindruck, egal wie wir hier jetzt anfangen, dazu würde es immer führen, wenn wir, wenn Lambda noch kein BBT ist. Also gucke ich mal, ob ich das irgendwie hinschreiben kann. Ist also jeder solche gemeinsame Teiler teilt Y. Und teilt dann auch X. Wegen dieser ganzen Gleichung. Und was habe ich gerade gesagt? C. Genau, in C steht, dass X und Y Teiler von den R sind. Das heißt, wenn ich so einen gemeinsamen Teiler hernehme und gesehen habe, dass der auf X teilt, dann ist er eine Einheit. Und mit C ist dieser Teil eine Einheit. In anderen Worten, also irgendwie so stimmt das noch nicht, denn Y teilt ja auch diese drei Leute. Das ist noch nicht. Das ist noch nicht richtig so. Hier haben wir ja die Differenzen. Also der Clou ist irgendwie von diesen Differenzen wieder zu den Elementen aus F zu kommen. Also fange ich jetzt nochmal ordentlich an. Ich habe gesehen, dass Lambda ein Teiler ist von allen Elementen in F. Jetzt nehme ich mir einen Teiler her, der nicht assoziiert zu Lambda ist. Lambda ist ja irreduzibel. Das heißt, ich kann jetzt auch anfangen mit einem irreduziblen Teiler, der nicht assoziiert zu Lambda ist. Und zwar auch von diesen dreien. Dann teilt er ja auch die Differenzen. Das heißt, ich muss den hier sehen. Das heißt, es muss dann ein Teiler von zum Beispiel Y und Omega mal Y sein. Omega ist eine Einheit, spielt ja also keine Rolle. Und es muss hier stattfinden, weil der gesagt hat, der soll nicht assoziiert zu Lambda sein. Das heißt, ich muss es da sehen. Aber wenn ich Y teile und X plus Y, dann teile ich auch X. Und X und Y sind Teil davon. So ist das Argument richtig. Das schreibe ich jetzt mal kurz an, weil ich mich so konzentrieren musste. Sei μ ein gemeinsamer Teil davon, und ich brauche nicht mal alle drei, ich nehme nur die ersten beiden, von zum Beispiel x
x plus Omega plus 1 in R, der nicht zu Lambda assoziiert ist. Dann ist μ ein Teil davon. Und jetzt verwende ich diese Differenz, die hier vorne steht. Und ich mache es extra ganz konkret. Ich nehme wirklich diese beiden, also diese Differenz. Und ich bin nicht assoziiert zu Lambda, also muss ich y teilen, weil der Ring faktoriell ist. Also teile ich jetzt y, aber ich teile auch x plus y, also teile ich x. Und das ist der Widerspruch zu c. Und jetzt ist es auch wirklich richtig. Denn jetzt habe ich ja mit so einem Teiler angefangen, bei dem ich es einfach sehe, ist eine Einheit. Ist dann μ eine Einheit. In anderen Worten, wenn ich nach gemeinsamen Teilern suche von jeweils zwei von diesen Leuten aus F, dann finde ich nur Einheiten und Assoziierte von Lambda, das haben wir jetzt gezeigt, insbesondere ist Lambda ein GGT von jeweils zwei von denen. Jetzt ist es ganz ordentlich. Und in meinen Notizen finde ich das nicht so schön wie hier, deswegen werde ich mir gleich noch eine kleine Ergänzung reinschreiben. Und da hören wir auf, denn wir sind schon total über die Zeit. Ich möchte ganz kurz schon mal eine Preview geben auf das, was da als nächstes passiert. Denn diese Geschichte mit den GGTs ist wichtig, um ausnutzen zu können, was hier in den Eigenschaften A bis D steht. Da kommt ja dieses Lambda und was es irgendwie teilt und nicht teilt vor. Als nächstes machen wir das nämlich sichtbar. Das heißt, wir nehmen uns diese Leute aus F her und schreiben die so, dass man Lambda da als Teiler sieht, damit wir später benutzen können, dass wir auf Sachen kommen, die paarweise teilerfremd sind. Denn am Ende bleibt dann nur noch ein Element übrig, was durch Lambda teilbar ist. Die anderen sind es nicht und die sind paarweise teilerfremd. Und das ist der Schlüssel, um dann später ein Produkt sehen zu können, auf das man den Wundersatz anwenden kann. Das wird der nächste Schritt sein. Dann sind wir aber noch nicht fertig. Denn da läuft ja noch diese Einheit U rum. Und diesmal in unserem Ring müssen wir uns wirklich immer auch mit so dritten Potenzen von Einheiten rumschlagen. Das macht die ganze Sache noch ein bisschen komplizierter. Und viele der Rechnungen, die wir dann machen, sind so von der Form, hier steht was, das so ähnlich aussieht wie die Eigenschaft A, aber da laufen irgendwelche Einheiten rum und die nerven und deswegen müssen wir jetzt noch ein bisschen rumbasteln, bis es wieder die richtige Form hat und wir wieder weiter argumentieren können. Damit werden wir uns nächste Woche beschäftigen. Okay, bis dann.